Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Retter, Jesus Christus. Amen. Aus Gottes Wort lese ich uns aus dem 2. Korintherbrief, daraus Kapitel 9, die Verse 6 bis 15. Paulus' zweite Brief also an die Korinther, Kapitel 9, die Verse 6 bis 15. Ist ein Teil, en is etwas länger een Abschnitt, über die Spenden, die Christen in Korinth für die Geschwister in Jerusalem sammeln. Da schreibt Paulus: Ich meine aber dies, wer da kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Aan jeder, wie er zich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht im Psalm 112, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber samen gibt den Seemann und Brot zu Speise, der wird auch euch samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen zu geben in aller Einfalt, der durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein den Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über eurem Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Amen. Welches Wort haben wir vielmal gehört? Lese zum Beispiel Vers 8. Ein Wort gibt es immer, immer, immer. Alle. Gut. Das eben im Voraus. Liebe Festgemeinde, wie schön, dass wir heute Erntedank feiern und damit ein so schönes Thema für unseren Gottesdienst haben, nämlich den Dank. Wir alle haben, denke ich, Grund zur Dankbarkeit. Für alle Bewahrung bis in diese Stunde hinein, obwohl in unserem Land und auf der Welt auch manches uns zu schaffen macht. Heute nun wollen wir besonders danken für die Gaben der Felder und Gärten. Saat und Ernte und Frucht sind ja Bilder von einer ungeheuren Gleichniskraft. Das will ich kurz veranschaulichen. Kein Landwirt, der im Herbst ernten will, geht im Frühjahr hinaus auf den Acker und appelliert an die Fruchtbarkeit des Bodens. Nein, mit seiner Säemaschine zieht er über die Furchen und teilt das Saatgut aus. So kann der Samen keimen und schließlich wachsen. So entsteht Frucht, nicht als Folge eines Appells, sondern als Ergebnis der Saat. Diese schlichte Bauernregel von Saat und Ernte ist, denke ich, auch eine gute Christenregel. Unsere noch so gut gemeinten Aufrufe zur Dankbarkeit fürchten nichts, wenn vorher kein Dank gesät wird. Man kann doch nicht Dornen und Disteln sehen und dann Weizen ernten wollen. Man kann auch nicht Undank sehen und Dank ernten wollen. So beginnt unser Predigtext mit den Worten, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer reichen Segen sät, der wird auch reichen Segen ernten. Wie etwa sollen unsere Kinder und Enkelkinder leren, dankbar zu sein, wenn sie kaum oder gar nicht spüren, dass ihre Eltern und Großeltern ganz bewusst aus der Dankbarkeit leben? Es gibt ein wunderbar Erntelied von Matthias Claudius, die Melodie war ein bisschen schwierig, ich habe das überdacht, aber ich habe das dann doch nicht gesungen. Wir pflügen und wir streuen, und da heißt das Lied, es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. So ist es. Erntedank beginnt mit dem Blick auf den Geber aller guten Gaben, auf Gott. Daraus kommt unsere Freude und unsere Bereitschaft zu teilen und unser Dank. Wenn es um danken geht, sollten wir also an diesen dreifachen Zusammenhang denken. Da haben Sie die drei Punkte. Freude, teilen, Dank. Erstens, die Freude, dass wir Beschenkte sind. Niemand soll leer ausgehen. Er hat ausgestreut und den Armen gegeben. So steht es in Psalm 112. Ja, er hat gegeben. So ist Gott. Kennst du deine Bibel? Er hat gegeben, damals bei Noach. Nach der großen Flut zog er den Bogen durch die Wolken und gab die Verheißung, es soll nicht aufhören, niemals, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das hat er versprochen, auch für 2022. Die den Wasser entronnenen wussten, mein Leben ist ein einziges Geschenk der Güte und Langmut Gottes. Gott hat gegeben, damals bei Abraham. Was für eine riesige Steppe, die er mit seiner Frau und Anhang hunderte von Kilometer durchwanderte. Aber er wusste sich geborgen in der Fürsorge Gottes. Was hat er gesagt? Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild. Und ein großer Lohn. Gott hat gegeben, damals bei Mose. Als die Israeliten in der ägyptischen Sklaverei unter diesem fürchterlichen König, den Pharao, litten, an den denken sie heute, da gab er diesen ausgebeuteten Sklaven den Mut zur Freiheit, zum Aufbruch in ein Land, wo Milch und Honig floh. Wie es in der Bibel heißt. Ja, floß. Ja. Ja, es fließt. Und Gott hat gegeben, damals bei der Witwe von Sarfat, zur Zeit Elias. Sie war so bettelarm und drauf und dran mit ihrem Sohn vor Hunger zu sterben. Auch sie bekam das Allernötigste, um zu leben. Und als Gott sah, dass sein Volk unter der Last der Schuld kaputt ging, da gab er das Größte, was er besaß, nämlich seinen Sohn. Diesen Text kennen wir alle. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Der kam zu uns. Und was sagte er? Kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid. Friedlos und unruhig, verunsichert, vielleicht wegen einem Diktator in Russland, der am Gashahn dreht, wie es ihm passt, und der bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen, und besorgt vielleicht vor einem harten Winter, einer kalten Wohnung, und exploderenden Preisen, aber er sagt, komm zu mir, Ich will bei euch sein und bei euch bleiben, euch Trost und Halt, Sinn und Zukunft geben. Gott hat diesen Jesus in den Tod gegeben. In den Tod, damit wir begreifen, wie gut und notwendig und wohltuend Versöhnung ist. Damit fängt es in der Bibel an. Siehst du, das alles ist überhaupt nicht mehr in Worte zu fassen. Es ist unbeschreiblich. Deshalb kann Paulus nur sagen im letzten Vers, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Weißt du, als Junge musste ich jeden Morgen, ganz früh, ich musste nach einer reformierten Schule, andere, ganz andere Ort in der Stadt, das dauerte Stunden, aber da musste ich jeden Morgen zur Grundschule an einer Bäckerei vorbei. Und ich blieb dann jedes Mal stehen, um den wunderbaren Duft der warmen Brötchen zu riechen. Und wem die Augen für diesen Geber Gott aufgehen, der wird Martin Luther verstehen, hat mir so angesprochen. Wenn er ihn als einen glühenden Backofen, Gott als einen glühenden Backofen voller Liebe bezeichnete, der strahlen und erwärmen will. Wenn du diesen Geber Gott in den Blick bekommst, dann ist die Freude groß. Es ist die Freude der Beschenkten. Und aus dieser Freude wächst das Zweite, die Bereitschaft zum Teilen, zum Abgeben. Zweiter Punkt. Normalerweise leiden wir, sag ich mal, an einem Zwang zum Behalten. Behalten. Paulus nennt als Beispiel das Thema Geld. Seltsam, es gibt Menschen, die etwas unangenehm berührt sind, wenn die Abkündigungen kommen und dann die Rede vom Geld ist auf einmal. Als käme da etwas Ungeistliches in den Gottesdienst hinein, so etwas wie ein Fremdkörper. Aber so dürfen wir das nicht sehen. Eine Kollektenabkündigung braucht sich nicht zu verstecken. Hast du es bemerkt? Sie ist ein fester Teil der apostolischen Verkündigung. Sie steht nicht irgendwo am Rande der Bibel, sondern hier mitten im 2. Korintherbrief, 2 Kapitel lang. Und auch nicht etwa beiläufig als 2 oder 3 Zeiler, 2 Kapitel lang geht es ums liebe Geld. Geht es um die Einwerbung einer Kollekte für die etwas ärmliche Gemeinde in Jerusalem. Also, ihr dürft heute Morgen bald mit gutem Gewissen und in freudiger Erwartung auch die Abkündigung einer Kollekte als Teil der Verkündigung beleben. Wort und Tat gehören hier zusammen. Aber da gibt es natürlich noch andere Fragen, die einige zu schaffen machen. Ob das Geld wirklich für das genannte Zweck nötig ist. Ob es nicht an anderen Orten dringender gebraucht wird. Ob es auch in die richtige Kanälen fließt. Ob und wenn und aber, we kennen das. Unser innere Zwang zum Behalten ist fast immer gut begründet. Man könnte fast meinen, am Geld kleben Pateks oder Uhuhart. Ja, ich war schon bei der Hornbach. Der einzige Lösestoff ist die Freude der Beschenkten. Denn diese Freude kann gar nichts anders als weitergeben. Und sie erkennt, so sagt es Paulus hier, dass wir dann immer noch genug haben. Das ist das Geheimnis. Wer gibt, hat immer noch genug. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in alle Dingen, alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu allem guten Werk. Vers 8. Alle. Viermal. Zum Leben und Geben gibt Gott immer genug. Jedem in seiner Weise. Wer zum Weitergeben bereit ist, der hat immer die Möglichkeit dazu. Geben und teilen, das ist die Saat, aus der das Dritte wächst, nämlich der Dank. Aber jetzt, Jeremy, jetzt, dann hören wir gerne ein bisschen Musik. Ja, amazing grace. Das hat damit zu tun, hè? Grace und dann Dank. Die Frucht des Geschenkten. Der Dank. Danke, Derby. Das Schenken und das Abgeben zielt auf den Empfänger hin. Das Geben mit Hintergedanken, mit Nebenabsichten verdirbt. Wenn der Apostel von der Frucht des Geschenkten redet, dann redet er nur von der Frucht für den Beschenkten. Dessen Mangel soll behoben werden, dessen Verhältnisse geändert. Und zwar so geändert, dass er darüber Gott danken kann. Paulus dachte damals an den Mangel von Geld in Jerusalem. Wir denken heute vielleicht an den Mangel von Getreide, namentlich in Ostafrika, von Nahrung, Mangel an sauberem Wasser, von Lebensmitteln aller Art. Maar, wissen Sie, fast 1 von 10 Menschen weltweit leidet an Hunger. We denken an den Mangel von Lehrern und Ingenieuren und Ärzten in diesen Ländern. Wir denken aber auch an den Mangel von dienenden Kräften in Gesundheit, Bildung, Politik bei uns. Und an den Mangel von Liebe, Verständnis und Empathie unter den Menschen. Dabei ist dies alles auch da und es wäre schlimm, wenn wir es nicht wahrnehmen würden. Natürlich gibt es genug. Es gibt genug Nahrung in den armen Ländern Asiens und Afrikas. Aber es musste mehr sein. Und so ist es auch mit den anderen Lebensmitteln. Natürlich gibt es Liebe und Verständnis unter den Menschen. Aber es könnte auch hier mehr sein. Damit noch mehr Menschen Gott loben und danken. Das ist das Ziel. Wer danken kann, ist gut dran. Und jeder von uns weiß sehr wohl, wofür er zu danken hat. Für eine überstandene Krankheit, für freundliche Nachbarn, falls man welche hat, für einen lieben Mail oder Anruf, den man gerade bekommen hat, und natürlich für das tägliche Brot. Ja, dafür danken wir. Aber wie steht es mit den anderen Dingen und Erfahrungen? Nicht an jeden Tag scheint die Sonne. Was ist mit dem Rest, an dem wir tragen, etwa leidvolle, schmerzhafte Erfahrungen? Wir sagen oder denken vielleicht, ja, dafür kann ich nicht danken. Dafür will ich auch nicht danken. Das kann weder Gott und schon gar nicht der Pfarrer von mir verlangen. Das wäre eine Zumutung und obendrein eine glatte Heuchelei. Aber wisst ihr das? Der gleiche Apostel Paulus im Brief an die Gemeinde in Thessalonik geschrieben hat, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Pass auf, seid dankbar nicht für, aber in alle Dingen, in die Umstände, dass man so viel Trauer hat. Aber jetzt denkst du vielleicht, Leid, Trauer, Verletzungen, ja, maar dat had toch met Gott gar nichts zu tun. Aber wenn das so wäre, was machen wir dann mit diesem Bereich unseres Lebens? Denkst da mal über nach, was machen wir damit dann? Fluchen dürfen wir nicht, das ist unchristlich. Verdrängen aus unserem Innersten, das will auch nicht so recht gelingen. Rebellieren gegen Gott, das ist anstrengend. Und macht am Ende auch bitter und psychisch ungesund. Darum bleibt nur eins übrig. Abgeben an Gott, was dich quält. Was dir Sorgen, vielleicht schlaflose Nächte bereitet. Bringe das im Gebet vor Gott. Sage einfach, Herr, du hast diese Verletzung und dieses Leid zugelassen. Ich weiß absolut nicht warum. Wir haben darüber gesprochen in der Gemeinde. Niemand kann etwas Richtiges sagen. Und das tut weh, das tut so weh. Aber du hast es so gefügt und vielleicht willst du mir dadurch etwas sagen, lernen? Darum nehme ich auch dieses Ach und Weh im Lichte deiner Wahrheit und deiner Verheißungen an. Ich hoffe darauf, dass du auch Leid in Segen wandeln kann. Und darum bleibe ich dir danken, auch in die belastenden Erfahrungen meines Lebens. Und weißt du, wie das funktioniert, wenn du so betest? Du wirst sehen, dass du inneren Frieden findest. Und damit die Zufriedenheit, nach der wir uns doch alle sehnen. Und es könnte sein, dass ich hinterher erkenne, wie sehr gerade eine leidvolle Situation, die ich nicht noch einmal durchmachen möchte, mir dennoch zum Segen ist. Denn das, was uns in unserem Leben Tiefe und Profil gegeben hat, bekommen wir doch in der Regel nicht auf den sonnigen Höhepunkten, sondern eher in den Tiefen. Und Prüfungen, und sagt dieser Pfarrer, Anfechtungen. Vielleicht musste mir erst das eine oder andere genommen werden, damit Gott geben konnte. Damit er geben konnte, was keiner geben kann. Sein Wort in mein Herz. Nicht nur im Kopf. Das war vielleicht bevor der Prüfung. Aber jetzt auch im Herz. Und vielleicht muss das eine oder andere aus der Hand geschlagen werden, damit ich die Hand Gottes ergreifen kann, die er mir in Jesus reicht. Paulus, der hier so überschwänglich zur Dankbarkeit aufruft, Paulus hat genau das in seinem Leben reichlich erfahren. Er durfte erkennen, dass er immer einer von Gott beschenkte, von Gott getragene und bewahrte war. Und so konnte er auch reichlich abgeben. Ich möchte schließen mit einem Bild wie ein Gleichnis. Warst du einmal in Israel? Jemand von euch? Ja, du bist schon gewesen? Gut. Dann bist du vielleicht von dem Gegensatz der beiden Seen fasziniert gewesen. Es gibt zwei. Da im Norden des Landes, der See Genezareth und weiter südlich das sogenannte Tote Meer. Hör mal auf. Tote Meer. Durch den einen der Norden fließt der Jordan hindurch. In den anderen mündet er ein. Also der See Genezareth empfängt das Wasser und gibt es wieder ab. Herrlich frisch ist das Wasser. Leben tummelt sich darin. Die Fische, die dort gefischt werden, kann man ohne Bedenken verzehren. Ich muss sagen, ich habe sie geschmeckt. Sehr gut geschmeckt. Aber dann, im Süden, das Tote Meer. Das Tote Meer dagegen, das empfängt nur. Geht nichts weiter. Und das ist ein salzige, stinkende Kloke. Völlig tot. Kein Lebewesen hat dort eine Chance. Welch ein Gleichnis im Blick auf unsere Bereitschaft zu geben oder eben nichts oder gar nichts abzugeben. Darum, liebe Gemeinde, freudig empfangen. Freudig abgeben und freudig danken. Das erhält uns frisch und psychisch und seelisch gesund. Das ist mein Wunsch für uns alle an diesem Erntedanktag, dass wir es niemals vergessen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.